Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Corona-Krise hat das Bildungssystem fest im Griff. Notlösungen überall, in den Kitas, in Schulen, in Hochschulen. Jetzt fordern Eltern in einer Petition mehr Klarheit. Sie sagen, wir brauchen eine längerfristige Perspektive. Außerdem schauen wir auf Unis in den USA, wo Studierende ihre Gebühren zurückfordern, weil die Vorlesungen derzeit nur online angeboten werden. Und wir gehen der ganz grundsätzlichen Frage nach, bringt mehr Geld im Bildungssystem automatisch auch bessere Bildungsergebnisse? Am Mikrofon ist Armin Himmelrath. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr ist besser. Mehr Geld ist auch immer besser. Das kann man in diesen Tagen ja in vielen Fällen gut unterschreiben. Jedenfalls dann, wenn man in einer Branche arbeitet, wo das Geld knapp zu werden droht oder vielleicht auch privat, wo es eng wird. Aber gilt das mit dem Mehr und dem Besser auch für Geld, dass der Staat in jedes Schulkind investiert? Was sagt mehr Geld über den Schulerfolg eines Kindes aus? Tobias Krone berichtet aus einem Bundesland, das sich ja gerne selber lobt dafür, dass es besonders hohe Bildungsausgaben hat, nämlich aus Bayern.
Wer mehr Geld in die Bildung investiert, bekommt mehr Bildung heraus. Das stimmt nicht, sagt Ludger Wössmann, Bildungsökonom beim IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München.
Wenn wir zum Beispiel mal nur die OECD-Länder, die entwickelten Länder vergleichen, dann gibt es da keinerlei Zusammenhang zwischen den Bildungsausgaben und den Schülerleistungen. Das Gleiche ist auch wahr zwischen den deutschen Bundesländern. Da gibt es auch durchaus gewisse Unterschiede in den Bildungsausgaben, aber die haben keinerlei Zusammenhang damit, was die Schüler am Ende des Tages wirklich lernen.
Die Ausgaben pro Kopf für Bildung dienen PolitikerInnen gerne als Zeichen dafür, wie viel Wertschätzung sie dem Nachwuchs widmen. Allein wie erfolgreich am Ende die Schulkarriere verläuft, das hänge bis jetzt vor allem mit zwei Faktoren zusammen. Als ersten nennt der Bildungsökonom externe Leistungsüberprüfungen. Er habe nämlich herausgefunden,
dass Länder, die externe Abschlussprüfungen haben, die also am Ende der Schulzeit testen, was haben denn die Schülerinnen und Schüler wirklich gelernt, deutlich bessere Bildungsergebnisse pro einem gesetzten Euro haben als Länder, die das nicht haben.
Also etwa ein Zentralabi oder Zwischenprüfungen in der Mittelstufe machten ein Bildungssystem effizienter, wenn zusätzlich Schulen selbst auch mehr Freiheiten hätten, diese Mittel selbst einzusetzen. Gerade dort, wo Schwächen liegen, etwa bei Kindern mit Migrationshintergrund. Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert eine stärkere Förderung von Sprachkursen. Zu Schulerfolg gehört für die BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann nicht nur Bildungseffizienz, sondern auch Bildungsgerechtigkeit.
Es geht einfach darum, dass alle ein Recht haben, ernst genommen zu werden, alle ein Recht haben, gefördert zu werden und alle ein Recht haben, erfolgreich zu sein.
Auch das wirtschaftsnahe IFO-Institut findet es sinnvoll, stärker Geld dorthin zu verteilen, wo Förderbedarf ist, sagt Ludger Wössmann. Also in Schulen mit vielen Kindern mit migrantischer Herkunft oder sozial schwachen Elternhäusern. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband wünscht sich zum Beispiel eine zweite unterstützende Lehrkraft in jeder Klasse, die stärker auf einzelne Kinder eingehen könnte, um Misserfolg und Frust frühzeitig zu verhindern.
Einfach eine Bruchlandung des Bildungssystems, wenn wir abschulen, vom Gymnasium in die Realschule, wenn wir wiederholen lassen, wegen 2 Fünfern wiederholst du die ganze Klasse, ist absolut ineffizient, bringt auch längerfristig nichts. Das heißt, wir bräuchten Förderunterrichte, Differenzierungsmöglichkeiten, multiprofessionelle Teams.
Darunter auch mehr SchulpsychologInnen und mehr SchulsozialarbeiterInnen. 2 Lehrkräfte pro Klasse. Diese Forderung bezeichnet der bayerische Schulminister Michael Piazzolo von der Partei Freie Wähler als utopisch. Doch der Lehrerverband stellt noch einen anderen Mangel fest. In einem Kind auf dem Gymnasium stecke immer noch mehr Geld als in einem Kita-Kind, sagt die Cheflobbyistin der Lehrkräfte in Bayern.
Der erste Punkt ist bei uns, und das ist auch das meiste Geld, wo es fehlt, wo man also am meisten reinpumpen könnte, die frühkindliche Bildung. Also alles, was wir in die Qualifikation des Personals stecken, in die Ausstattung der Kitas, in die Ausstattung der Kindergärten, in die baulichen Maßnahmen, in die Ganztagsmöglichkeiten, Migration und Integration. Also alles, was im frühkindlichen Bereich verpennt wird, nicht investiert wird, musst du später teuer refinanzieren.
Im bayerischen Bildungsministerium kennt man die Forderungen, macht aber auch klar, durch die neue Verschuldung des Staates wegen der Corona-Hilfen sei vorerst nicht mit einer Erhöhung des Budgets zu rechnen. Auch Kürzungen könne man nicht ausschließen.
Tobi Krone war das aus München. viele Eltern, die bewegen sich im Moment so ein bisschen am Rande der Verzweiflung, denn am Küchentisch zu Hause, da finden ja quasi drei Jobs gleichzeitig statt. Zum einen der eigene Beruf im Homeoffice, dann die Beschulung der Kinder beim Unterrichten auf Distanz und nicht zuletzt natürlich auch noch die ganz normale Kinderbetreuung. Das ist eine Gemengelage, die kann schnell zu massiver Überforderung oder auch zu Konflikten führen. Aber das kann natürlich keine Dauerlösung sein, das ist völlig klar. Und die Situation wird auch nicht besser, wenn aus dem jeweiligen Schulministerium immer wieder neue Informationen kommen, neue Bestimmungen, neue Termine und das alles in sehr kurzer Zeit. Der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen reicht es jetzt. Und sie hat deshalb eine Online-Petition auf den Weg gebracht und fordert vor allem eins: Klarheit für das kommende Schuljahr. Hilde Braun berichtet.
Die Stimmung unter den Eltern ist schlecht. Viele befinden sich am Rande der Verzweiflung. Meist Mütter sind im eigenen Homeoffice, müssen Kinder von der Grundschule bis zur Oberstufe betreuen. Die Kleineren brauchen mehr Motivation als die Älteren. Endgeräte müssen eventuell angeschafft werden. Und gleichzeitig betreuen viele Eltern bisher noch ihre eigenen Eltern. Oft genug sehen sie diese heute in Heimen hinter Plexiglas. Außerdem kennen wir Fälle von Eltern, die ihren Job aufgegeben haben, zum Beispiel um ihre Kinder mit LRS betreuen zu können.
Der emotionale Stress auf Eltern ist enorm, sagt Franz Josef Kahlen von der Landeselternschaft der Gymnasien. Und das gilt für alle Eltern, insbesondere die Mütter von Kindern aller Schultypen. Isabel Herkner ist Schulpflegschaftsvorsitzende einer Grundschule in Bergisch Gladbach. Eltern wollen wissen, wie es weitergeht, und zwar auch nach den Sommerferien.
Erstmal ist eine große Sorge, dass die Schule überhaupt nicht öffnet, falls eine weitere Infektionswelle kommen sollte. Und große Sorgen machen sich natürlich auch viele Eltern um das Homeschooling und das Homeoffice, dass das wieder parallel weiterläuft. Denn das passt für viele Familien nicht zusammen.
Solange kein Impfstoff gegen eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt, ist ein Regelunterricht eigentlich undenkbar. So hieß es aus dem NRW-Schulministerium, das noch nicht feststehen kann, wie es nach den Sommerferien weitergeht, da die weitere Entwicklung der Infektionszahlen abgewartet werden muss. Lehrerinnenverbänden reicht das nicht. Etwa dem Philologenverband, der Lehrer und Lehrerinnen von Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs vertritt, erfordert Verbesserungen. Sabine Mistler ist Sprecherin des Landesverbandes NRW.
Deswegen müsste es nach den Sommerferien Konzepte geben, die ausreichend unterstützen und die das Präsenzlernen optimal mit dem Distanzlernen verknüpfen. Damit meine ich, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben müssen, beides zu erleben, dass optimal der Distanzunterricht den Präsenzunterricht ergänzt. Und all das muss aber zumutbar für alle Beteiligten sein.
Zumutbar auch für die Lehrer. Viele fühlten sich im Stich gelassen, besonders dann, wenn die Informationen des Schulministeriums sich immer wieder kurzfristig änderten. Das kritisiert auch die Landeselternschaft der Gymnasien.
Führung und Konzepte, die alltagstauglich und frei von Interpretationsspielräumen sind, das wünschen wir uns. Wir brauchen einen Masterplan für das Beschulungskonzept für das kommende Schuljahr als Teil des Nordrhein-Westfalen-Plans.
Klare Konzepte, technische Geräte für Familien bei Bedarf und regelmäßiger direkter Kontakt zu den Lehrern fordert der Elternverein NRW. Er hat eine Umfrage zum Lernen zu Hause gestartet und die Rückmeldungen von über 1000 Eltern ausgewertet. Regine Schwarzhoff ist dort stellvertretende Vorsitzende.
Erschreckend hoch war die Zahl von Eltern, die die Rückmeldungen der Lehrer als nicht ausreichend, sogar bis nicht existierend beurteilten.
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, muss derzeit offen bleiben. Aber die Erfahrungen der vergangenen Wochen sollte man nutzen, meinen viele Eltern. So könnte Homeschooling zumindest tageweise eine gute Idee auch für die Zeit nach Corona sein. Denn es gab Rückmeldungen von Eltern, dass viele Kinder zu Hause effektiver arbeiten, Familien sich freuen, mehr Zeit zusammen verbringen zu können und Eltern in dieser Zeit viel mehr von der Schule mitbekommen. Eines aber dürfte jetzt schon klar sein: Die Einschulung im Jahr 2020 wird völlig anders ablaufen als bisher. Gerade für Grundschülerinnen und Schüler eine schwierige Situation, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Isabel Herkner.
Die Eltern gehen davon aus, dass wahrscheinlich keine Einschulungen, keine richtigen Feiern stattfinden. Das ist sehr traurig für die Kinder, für die Familien. Das ist der große Tag von den Kindern und der kann halt nicht richtig gefeiert werden. Gerade die Kleinen, die jetzt noch im Kindergarten sind, die Vorschulkinder, die kommen dann nach den Sommerferien in die Schule. Halbe Klassen kennen die Mitschüler wahrscheinlich nicht, die Lehrer kennen sie nicht. Viele Kinder brauchen einfach die körperliche Nähe auch, dass sie den Schulalltag schaffen, das wird es nicht geben und das wird ganz schwierig werden.
Hilde Braun war das über den Wunsch der nordrhein-westfälischen Eltern, mehr zu wissen darüber, wie es im kommenden Schuljahr weitergeht. Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen und wir bleiben auch beim Blick auf die Zeit nach den Sommerferien. Jeder Schüler, jede Schülerin in einer Abschlussklasse soll wie geplant seinen oder ihren Schulabschluss machen. Das hat die Landesregierung und insbesondere die Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP immer wieder versprochen. Aber dann tauchte da vor ein paar Tagen ein Brief aus Gebauers Ministerium auf, in dem hieß es, für die externen Prüflinge der 10. Klassen, da werden die Prüfungen auf August verschoben. Mit mündlichen und Nachprüfungen kann sich das dann sogar bis zum Oktober hinziehen. Solche externen Prüflinge, das sind zum Beispiel Schüler aus Privatschulen oder auch Jugendliche und junge Erwachsene, die vielleicht aus dem Gefängnis heraus ihren Schulabschluss machen. Was heißt das jetzt für die, dass sich deren Schuljahresende bis in den Herbst hinein ziehen kann? Darüber will ich sprechen mit Andreas Schrade, Geschäftsführer beim Verband Deutscher Privatschulen in Nordrhein-Westfalen, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Schrade.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Wie viele Schülerinnen, fangen wir erstmal damit an, sind denn davon betroffen und welche Gruppen von Schülerinnen und Schülern sind das?
Genau, also wir sprechen von so etwa 2300 Schülerinnen und Schülern, die von dieser Regelung betroffen sind, die jetzt diese Abschlüsse in der Prüfung erwerben wollen. Das sind eben die Schülerinnen und Schüler der Ergänzungsschulen, der privaten Ergänzungsschulen. Das sind Schülerinnen und Schüler oder junge Leute, zum Beispiel in Jugendwerkstätten, in berufsvorbereitenden Maßnahmen. Sie haben die Gruppe der Häftlinge angesprochen und zum Teil dann auch Erwachsene, die im Rahmen von Weiterqualifizierung die entsprechenden Abschlüsse nachholen.
Also nicht nur Schüler an Privatschulen, die vielleicht so ein bisschen dem Klischee entsprechen, da ist sehr viel Geld dahinter, sondern das sind Schulkarrieren, die manchmal auch krumm gelaufen sind, kann man das sagen?
Es sind, naja, das Klischee von den Privatschulen ist ja genau das, ein Klischee. Also die anerkannten Ergänzungsschulen sind eben Schulen, die deutlich freier agieren können, was die Pädagogik angeht. Und die damit auch Räume schaffen, unter anderem eben auch für Schülerinnen und Schüler, die an der Regelschule vielleicht nicht klargekommen sind oder für die Regelschule nicht das Richtige war. Und die Schulen nutzen dann ihre pädagogischen Freiheiten, um Angebote zu schaffen, mit denen diese Schülerinnen und Schüler besser oder zum Teil auch überhaupt zum Abschluss kommen können.
Jetzt steht ja oder stand im Raum, dass diese Schüler länger warten sollen auf ihren Abschluss, dass sie möglicherweise erst ab August damit anfangen können. Sie haben aber eben ganz kurz im Vorgespräch mir zugerufen, es gibt doch schon eine Lösung, da zeichnet sich was ab. Die Gefahr ist ein bisschen gebannt. Da müssen Sie uns jetzt auf den Stand bringen.
Gerne. Also wir haben tatsächlich erst vor vielleicht einer halben Stunde die Mitteilung aus dem Ministerium bekommen, dass man eine Lösung gefunden hat. Also die Empörung über die Regelung war ja sehr groß von Seiten der Eltern und der Schülerinnen und Schüler. Und dann hat man sich im Ministerium nochmal hingesetzt, hat mit uns auch sehr konstruktive Gespräche geführt diese Woche. Und es gibt jetzt eine Lösung, die auf ein Optionsmodell hinausläuft. Das heißt, man behält die alte Prüfungsschiene nach den Sommerferien bei. Wer sich jetzt darauf eingestellt hat, der kann das weiterhin machen. Aber es wird die Option geschaffen, jetzt noch bis zum Schuljahresende, beginnend Mitte Juni, ab dem 9., wenn ich es richtig im Blick habe, die Prüfung durchzuführen und so wirklich noch bis zum Schuljahresende den Schulabschluss durchzuziehen.
Das ist ja auch wichtig, wenn man auf mögliche Anschlussideen guckt, ne? Ja. Die Schüler wollen ja vielleicht eine Ausbildung machen anschließend oder in eine andere Schule wechseln. Da kann man sich diese Verzögerung eigentlich nicht erlauben.
Genau, ganz klar. Also gerade bei den Abschlüssen der Sekundarstufe 1, da sprechen wir davon, dass das für viele die erste große Prüfung in ihrem Leben ist. Dass es der Übergang im Zweifelsfall ins Berufsleben ist für junge Menschen. Und das dann im Zweifelsfall unter einem Vorbehalt zu tun mit einer Prüfung, die man noch nicht mal angefangen hat und möglicherweise monatelang in so einem Zwischenstadium zu stehen und nicht zu wissen, ob man das, was man jetzt anfängt, auch weitermachen darf und auch dann eben parallel in der Prüfung zu sein und schon im neuen Lebensabschnitt, das wäre natürlich eine große Belastung gewesen. Und da jetzt die, dass es da jetzt eine Option doch gibt, dass dass das nicht sein muss, das ist schon sehr gut. Und da sind wir dem Ministerium auch dankbar, dass man sich da jetzt nochmal wirklich rangesetzt hat und die Möglichkeiten mobilisiert hat.
Eine Lösung zeichnet sich ab für diejenigen, die externe Prüfungen zum mittleren Schulabschluss nach der 10. Klasse in Nordrhein-Westfalen machen müssen. Andreas Schrade war das, Geschäftsführer beim Verband Deutscher Privatschulen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Stellen Sie sich mal vor, Sie bestellen etwas ziemlich Teures. Darf ruhig ein paar tausend Euro kosten, sagen wir mal einen neuen Computer. Tipptopp ausgestattet und für richtig viel Geld. Und dann sagt der Händler, ja sorry, tut mir leid, kann Ihnen das Ding zu Ihnen nach Hause, wo Sie jetzt wohnen, im Schwarzwald oder vielleicht Mecklenburg oder wo auch immer, kann ich Ihnen nicht ausliefern. Aber Sie können sich für Ihr Geld, haben Sie ja schon bezahlt, diesen neuen Computer am Bildschirm anschauen. Von allen Seiten, stundenlang, wenn Sie wollen. Was würden Sie tun? Na klar, das Geld zurückverlangen. Und so ähnlich geht es gerade auch Studierenden in den USA.
Campus und Karriere. International.
Viele Studierende in den USA an Hochschulen dort verlangen nämlich im Moment die hohen Studiengebühren zurück. Und zwar begründen sie das damit, dass die Unis nur Online-Vorlesungen anbieten im Moment. Klar, wegen Corona. Und deshalb gibt es jetzt ziemlichen Streit. Markus Schuler berichtet darüber.
Mittlerweile haben Studenten an mehr als 25 Unis in den USA Sammelklagen gegen ihre Hochschulen eingereicht. Sie verlangen eine Rückerstattung bereits bezahlter Gebühren. Zum Beispiel Rachel Lott, die an der Purdue-Universität in Indiana studiert. Dem TV-Sender ABC sagt sie,
It's really unappealing to me, the idea of paying.
Für mich ist es nicht erstrebenswert zu studieren, wenn ich mich nicht vor Ort mit den Leuten austauschen kann. Es geht hier nicht umgerechnet um einige hundert Euro, sondern um Beträge zwischen 10.000 und 20.000 Euro. So viel und mehr kann ein Studienjahr an einer durchschnittlichen US-Uni kosten. Elite-Hochschulen wie Harvard, Georgetown oder Stanford verlangen deutlich mehr. Mit Wohnen können sich die Studiengebühren pro Jahr auf 50.000 Euro und mehr summieren. Die Studenten sagen, durch Vorlesungen via Videokonferenz erhielten sie nicht das Niveau an Bildung vermittelt, für das sie bezahlt hätten. College-Studentin Jaylee Kelly macht sich andere Sorgen. Sie meint, ich würde gerne weiter studieren, aber wir fragen uns eben, welche Gesundheitsrisiken für ältere Menschen, aber auch für uns Studierende entstehen. Roy Willey ist Rechtsanwalt in South Carolina. Der Jurist vertritt einige der Studenten, die jetzt Klage eingereicht haben. Die Studierenden haben eine vertragliche Vereinbarung, deren Leistung sie jetzt nicht erhalten. Im Ergebnis müssen sie dafür eine Art Entschädigung, eine Rückzahlung erhalten. Unis sind nicht von der Pandemie ausgenommen, so wie jedes andere Geschäft im Land auch. Wir müssen jetzt alle unsere Gürtel enger schnallen. Es ist also unfair, die volle Last auf Studierende und deren Familien abzuwälzen. Alex Damos, ehemaliger Sicherheitschef von Facebook, hat einen Lehrstuhl an der Elite-Uni Stanford im kalifornischen Silicon Valley. Er sagt, seine Hochschule überlege derzeit, wie sie die Studierenden im Herbst wieder an die Uni zurückbringen könne. Es ist Fakt, dass die Kosten der Uni nicht nach unten gegangen sind. Sie spart jetzt kein Geld. Sie muss ihre Angestellten auch weiterhin bezahlen. Sie liefert jetzt einen abgespeckten Service. Die Kosten bleiben aber die gleichen. Doch die Sache ist nicht ganz so einfach. Viele Hochschulen in den USA, gerade die weniger prominenten, sind auf Studiengebühren angewiesen, um ihren Betrieb aufrechterhalten zu können. Selbst vermögende Elite-Unis können nicht so einfach auf Einnahmen verzichten, obwohl sie millionenschwere Stiftungen unterhalten, sagt Bildungsjournalist Nick Anderson von der Washington Post.
Schulen haben oft Endowments. Those endowments
Viele Hochschulen verfügen über Stiftungen, deren Ausgaben sind aber an einen bestimmten Zweck gebunden. Dafür haben sie Spendengelder eingenommen. Diese Stiftungsgelder können jetzt nicht so einfach umgemodelt werden. Viele Studierende beklagen laut Gerichtsdokumenten, dass sich ihre Professoren offenbar deutlich weniger Mühe geben bei der Vermittlung des Lernstoffs. In einer Beschwerde gegen die Universität von Berkeley nahe San Francisco heißt es zum Beispiel, Professoren würden Aufträge an die Studierenden ohne Videoanweisung hochladen. Die meisten Colleges und Hochschulen zeigen zwar Verständnis für ihre Studenten, wiegeln aber ab, wenn es darum geht, bereits bezahlte Gebühren zurückzuzahlen. Carrie Millier ist Rechtsprofessor an der Universität von Mississippi.
It is impractical.
Die Studierenden können nicht annehmen, dass die Uni jetzt Leistungen anbietet, wenn die Studenten sich gar nicht auf dem Campus aufhalten. Die Studierenden argumentieren, dass sie nicht die erwartete Erfahrung von der Uni vermittelt bekommen. Aber wer hat diese Situation erwartet? Einzelne Hochschulen schätzen, dass sie bis zu 1 Milliarde Dollar Verlust in diesem Jahr machen werden, wenn die Studierenden fern und die Forschungsaufträge ausbleiben.
Markus Schuler berichtete aus den USA. Die Hochschulrektorenkonferenz hat eine erste Zwischenbilanz gezogen zu diesem Sommersemester, das ja ein reines Online-Semester ist an den allermeisten Hochschulen. Peter-André Alt, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, sagt, die Umstellung auf die digitalen Lehrformate, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt, zum Teil jedenfalls. Aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die digitale Infrastruktur an den Hochschulen nicht ausreicht. Und deshalb fordert er ein Förderprogramm des Bundes und der Länder, um die Digitalisierungsbedürfnisse der Hochschulen besser anzupassen. Und er sagt, wir dürfen die Kunst- und Musikhochschulen nicht vergessen, die sind im Moment außerhalb vom Fokus. Hinter den Nachrichten, da wartet schon Raphael Smarzoch auf Sie mit Corso, Kunst und Pop. Und er hat unter anderem das hier mitgebracht. Vielleicht kennen Sie das, das uralt Computerspiel Pac-Man. Das gibt es nämlich schon seit 40 Jahren und damit ist es klar museumswürdig. Eines der Themen bei Corso und den Kollegen gleich. Mein Name ist Armin Himmelrath. Ich danke Ihnen mit dem gesamten Campus-Team fürs Zuhören. Machen Sie es gut.